Anne Applebaum ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin, hat von 1988 bis 1991 für die Zeitschrift The Economist aus Warschau berichtet und ist verheiratet mit dem amtierenden polnischen Außenminister. Vor ziemlich genau 10 Jahren bekam sie für ihr Buch Gulag den Pulitzerpreis. Und mit ihrem neuesten Buch, das jetzt gerade auf Deutsch erschienen ist, bleibt sie bei ihrem Kernthema. Es heißt Der eiserne Vorhang, die Unterdrückung Osteuropas 1944 bis 1956. Und bei mir im Studio ist dazu jetzt unser Kritiker Arno Rozesek. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Pass.
Es heißt im Originaltitel noch ein bisschen härter. Da heißt es nämlich The Crushing of Eastern Europe, also frei übersetzt so die Zerdrückung, die Zertrümmerung Osteuropas in dieser Zeit. Da hört man schon, sie beschäftigt sich nicht gerade mit theoretischem Kommunismus, sondern tatsächlich mit Totalitarismus und Stalinismus, oder?
Also dieses Buch ist gewiss keine Ideengeschichte, jedenfalls nicht in der Hauptsache. Applebaum untersucht, wie nach dem Zweiten Weltkrieg die Länder hinter dem eisernen Vorhang, was übrigens eine glückliche Wortschöpfung von Winston Churchill ist, innerhalb einiger Jahre mehr oder weniger stalinistisch geprägte Diktaturen entstanden sind. Also sie beleuchtet das Wesen und die Wirkung der kommunistischen Methoden, durch die dann, so muss man es ja sagen vom Anspruch her, ganze Gesellschaften, Volkswirtschaften, nationale Kulturen und auch jedes Individuum verwandelt wurde beziehungsweise verwandelt werden sollte. Und ihr Augenmerk liegt dabei auf der sogenannten großen Geschichte, also der Geschichte von Staaten, Staatslenkern und Ideen und dem Alltagsleben der Betroffenen. Anfangs macht sich Applebaum erstaunlich vehement für eine Renaissance des umstrittenen Begriffs Totalitarismus stark, den einst ja Hannah Arendt verfochten hat. Sobald sie dann aber zu erzählen, ich betone zu erzählen, beginnt, wie die rote Repression in Osteuropa funktioniert hat, ist das plötzlich völlig vergessen. Man wandert mit ihr quasi von Tatort zu Tatort und man ist dicht dran.
Ist es denn ganz Osteuropa? Ist zum Beispiel auch die Sowjetunion dabei? Sind es nur die Satellitenstaaten?
Also wenn man so vorgeht, so detailreich vorgeht und auf Einzelheiten fixiert wie Applebaum, dann wäre das völlig unmöglich, selbst auf 640 Seiten nicht. Nein, sie konzentriert sich auf Ungarn, auf Polen und auf die sowjetische Besatzungszone, also die nachmalige DDR. Eine Auswahl übrigens, die ich nicht restlos überzeugend finde, denn Applebaum will nämlich in diesem ständigen Dreisprung die Besonderheiten, die länderspezifischen Merkmale der kommunistischen Überwältigungsstrategie, wie man sagen könnte, zeigen. Wenn ich jetzt allerdings an Titos Jugoslawien, an Albanien, an die der UdSSR eingegliederten baltischen Republiken denke, dann wären krassere Unterschiede noch zu zeigen gewesen. Aber sei es drum, Applebaum nennt Bolesław Bierut in Polen, Matthias Rakusi in Ungarn, Walter Ulbricht in der sowjetischen Besatzungszone, die kleinen Stalins, die tatsächlich eine auffällige Gemeinsamkeit haben, denn das waren Moskau-Kommunisten. Das heißt, das waren Kommunisten, die entweder im Krieg nach Moskau geflohen waren oder von Moskau unterstützt wurden. Das heißt, sie waren durch und durch sowjetisch geschult, anders als solche Kommunisten, die in ihren Heimatländern aufgestiegen sind oder den Krieg im Westen verbracht haben. Das ist in der Tat dann doch eine inhaltliche Klammer.
Dann haben Sie gesagt, sie erzählt im Grunde genommen Geschichten aus diesen drei Ländern. Was für Geschichten erzählt sie denn beispielsweise? Was erfahren wir da?
Also ich möchte Applebaums Darstellung holistisch nennen. Das heißt, sie beleuchtet die höchsten kommunistischen Funktionäre, aber auch das Schicksal von Privatpersonen. Sie interessiert sich für die gigantischen Vertreibungen und ethnischen Säuberungen, genauso wie für die sozialistische Umerziehung der Jugend, für die Kollektivierungsprozesse, die damals begannen, genauso für den Einfluss des Radios. Dabei spielt übrigens auch der an den Mikrofonen ausgetragene ideologische Widerstreit zwischen dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, in dessen ehemaligen Haus wir hier sitzen, und dem Rundfunk der DDR im Haus des Rundfunks an der Masurenallee, ebenfalls hier in Berlin, eine Rolle.
Vor allen Dingen ebenfalls im späteren Westberlin. Das ist ja das schöne Ironie dieser Geschichte, ja.
Genau, heute der RBB. Moskau, / Stalin, die hatten bald verstanden, dass es in Ungarn, in Polen und in der sowjetischen Besatzungszone keine Revolution nach dem Vorbild der Oktoberrevolution, der blutigen Oktoberrevolution, des Bürgerkriegsszenarios geben würde. Es kam, so könnte man sagen, zu einem brutalen Marsch durch die Institutionen. Deshalb ist einer der roten Fäden des Buches die Institutionsgeschichte, inklusive Polizei, inklusive Geheimdienste, inklusive Kirchen, Schulen, Wirtschaftsbetriebe, Jugendorganisationen und so weiter.
Erfährt man denn was wirklich Neues aus diesem Buch?
Ja und nein. Das Große und Ganze der Stalinisierung des Ostblocks ist bekannt. Applebaum vertritt aus meiner Sicht keine einzige neue These, die unter Zeithistorikern Unruhe auslösen könnte, dass man trotzdem Neues erfährt oder zumindest bekannt ist in neuer Weise. Das liegt an der Kleinteiligkeit ihrer Darstellung, die fast reportagehaft wirkt hier und da. Applebaum hat in allen drei Ländern jede Menge Zeitzeugen aufgetrieben und Interviews mit ihnen geführt. Und dann plötzlich kommt es dazu, dass man frische O-Töne von der Schriftstellerin Elfriede Brüning, ehemals kommunistische Widerstandskämpferin gegen die Nazis und Verfasserin einer umstrittenen Biografie liest und feststellt, die Dame, die, man höre und staune, 1910 geboren wurde, lebt noch in Berlin-Friedrichshain und erzählt Eppelbohm so einiges über die Frage der Vergewaltigung deutscher Frauen durch die Rote Armee oder über die Ränkeschmiede im Kulturverbund, im Kulturbund der frühen DDR. Darüber hinaus hat Eppelbohm auch einige unveröffentlichte Quellen gehoben, die wiederum dazu dienen, alle möglichen Ereignisse plastisch anschaulich nachzuerzählen. Soll heißen, auf der analytischen, was das Buch auf der analytischen Ebene nicht hat, das hat es auf der anschaulichen.
Auch wenn es ja nun, Sie haben schon beschrieben, durchaus umfangreich ist, frage ich mich trotzdem, warum endet das alles eigentlich 1956? Die stalinistische Diktatur endete da ja nun nicht gerade schon.
Jein.
Doch. Also,
aber Stalin als der mächtigste dieser stalinistischen Diktatur, der war 1953 gestorben und das wäre womöglich eine plausible Zäsur gewesen. Vielleicht, im Übrigen heißt der zweite Teil des Buches auch Hochstalinismus, mit dem Tod wäre es gut zu Ende gegangen. Man hätte allerdings auch Khrushchev-Rede auf dem 20. Parteitag nehmen können, wo die Entstalinisierung jedenfalls von Seiten Moskaus begonnen hat. Tatsächlich hat der Ungarnaufstand, bei dem das Buch dann endet, 1956, ja vor allen Dingen im Westen Wirkung gehabt, weil viele kommunistische Parteien im Westen dann Moskau abgesagt haben und so verblendete Intellektuelle wie Jean-Paul Sartre ebenfalls ihre Moskau-Gläubigkeit verloren. Auf Stalins Tod folgte direkt 1953 der Arbeiteraufstand in der DDR und da hätte Eppelbohm im Prinzip ihre letzte Botschaft, eher Botschaft als These, loswerden können. Die lautet nämlich, dass die totalitäre bzw. totale Kontrolle der Gesellschaft eben nicht gelungen ist, wie man daran sieht, dass es überhaupt zu solchen Aufständen kommen konnte. Eppelbohms frohe Gesamt- oder letzte Botschaft lautet, die Menschen werden eben nicht so leicht zu totalitären Persönlichkeiten.
Fast ein Happy End bei diesem Buch. Arnold Cesek, vielen Dank. Arnold Cesek sprach über Der eiserne Vorhang, die Unterdrückung Osteuropas 1944 bis 1956. Das Buch von Anne Applebaum wurde von Martin Richter ins Deutsche übersetzt, ist im Siedler Verlag erschienen und weitere Informationen wie immer unter dradio.de im Internet.